Hallihallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema grüne Werbeversprechen und Greenwashing. Laut dem Duden handelt es sich bei Greenwashing um den Versuch von Firmen, Institutionen, sich durch Geldspenden für ökologische Projekte, PR-Maßnahmen oder Ähnliches als besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darzustellen. Das Lexikon der Nachhaltigkeit bezeichnet Greenwashing wie folgt. Greenwashing betreibt, wer zu Unrecht nachhaltiges Engagement für sich in Anspruch nimmt. Der international etablierte Begriff bezieht sich vor allem auf Unternehmen, die sich mit ökologischen oder auch sozialen Leistungen brüsten, die entweder nicht vorhanden sind oder die minimal sind im Verhältnis zu negativen ökosozialen Auswirkungen des Kerngeschäfts. Manche Werbekampagnen stufen Analysten klar als Greenwashing ein. Historisch wurde der Begriff Greenwashing erstmalig 1999 als Desinformation, die von einer Organisation verbreitet wird, um in der Öffentlichkeit ein umweltbewusstes Image zu präsentieren, im Oxford Dictionary verwendet. Wichtig ist, dass diese Werbeversprechen und Behauptungen nicht unbedingt falsch sein müssen. Sie lenken jedoch oftmals von dem Kerngeschäft der Unternehmen ab, indem sie ein besonders grünes Produkt in den Fokus rücken. Für KundInnen ist es schwierig, Zertifikate, Siegel und Werbeversprechen zu hinterfragen und auf die Glaubwürdigkeit zu bewerten. Gesammelt gibt es in der EU mehr als 200 Umweltzeichen und mehr als 450 weltweit. Und auch die Nachhaltigkeitsberichte unterscheiden sich in den verwendeten Berichtsinitiativen und Methoden. Für die CO2-Emissionen gibt es beispielsweise mehr als 80 Berichtsinitiativen. Ein großes Problem ist die fehlende rechtliche Bindung an Definitionen. Regional beispielsweise. Was heißt regional? Ab wann ist regional überhaupt regional? Ähnlich verhält es sich mit dem Buzzword wie klimafreundlich oder umweltschonend. Was ist klimafreundlich und was ist umweltschonend? Wie kann man also abtasten bzw. schauen, ob ein Unternehmen nachhaltig ist oder ob es das nur sagt? Wahrheit. Schwammige Begriffe wie natürlich, umweltfreundlich, bewusst, ethisch etc. Die Liste könnte ewig lang geführt werden. Es muss eine Erklärung folgen, was das bedeutet, was nachhaltig bedeutet, was natürlich bedeutet und dann natürlich Beweise. Dann die Product Range, also das Sortiment. Wie viele Produkte von einem Unternehmen sind tatsächlich nachhaltig? Nur eins? Tun Sie dieses eine Produkt in den Fokus rücken, um von den anderen abzulenken, dann sollte man sich vielleicht nach einer besseren Alternative umschauen. Beweise. Sagt das Unternehmen nur, dass es nachhaltig produzierte Bio-Baumwolle verwendet oder gibt es da auch bestimmte Siegel und Zertifikate? Auf der Seite von Good on You, Verify und Siegelklarheit der Bundesregierung gibt es einen guten Überblick zu Siegeln von unterschiedlichen Produktgruppen. Die Bildsprache. Werden nur grüne Bilder verwendet? Das glückliche Huhn auf der grünen Wiese, Blumen vor Schornsteinen etc. Was steckt denn hinter diesen Bildern? Dann natürlich der Fachjargon. Also werden die Informationen auf der Webseite in einer Sprache dargeboten, die nur von WissenschaftlerInnen überprüft werden können. Und dann natürlich die irrelevanten Behauptungen. Betonung von kleinen Eigenschaften eines Produktes, wie zum Beispiel Werbung für Eigenschaften, die sowieso schon gesetzlich verboten sind. Jetzt habt ihr ganz viele theoretische Informationen zu dem Thema Greenwashing und grüne Werbeversprechen bekommen. Und um den Praxis-Input noch ein bisschen zu vertiefen, habe ich mit der lieben Bina von Beige geredet. Und wir haben über grüne Werbeversprechen, vor allem von sehr großen Konzernen, geredet. Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Bina bei mir. Hallihallo.
Hallo, schön hier zu sein. Schön, schon mal vorher mit dir gequatscht zu haben und noch aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja, ja, für alle Hörerinnen und Hörer, ja, wir haben gerade schon so ein bisschen ein Eingangsgespräch gehabt und haben uns jetzt aber gesagt, wir starten mal. Wir wollen nämlich heute über grüne Werbeversprechen, Greenwashing reden, aber vor allem auch so deinen Blickwinkel als Unternehmerin darauf bekommen. Stell dich nochmal ganz kurz vor. Wir haben ja schon mal aufgenommen, aber trotzdem nochmal so ein bisschen, wer bist du und was hast du gegründet und so ein bisschen Background-Infos.
Sehr gerne. Also ich bin Bina aus Hamburg und ich bin Influencerin für faire Mode und Nachhaltigkeit und habe vor einem Jahr 2021 im Mai mein faires, nachhaltiges Brand Beige gegründet. Und dort zeige ich zeitlose Basics with a Twist, nenne ich das. Das sind also Kleidungsstücke, die ihr über einen langen Zeitraum tragen könnt, die gut geeignet sind für Capsule Wardrobes und die immer so ein bisschen was Besonderes haben. Und genau, ich komme auch aus dem textilen Bereich, was vielleicht auch noch irgendwie ganz gut ist zu wissen, dass ich Modedesign studiert habe und viele Jahre in der Industrie gearbeitet habe und mich dann aufgrund dessen, dass ich einfach mitbekommen habe, was in der kommerziellen Mode so passiert, mich davon abgewandt habe und gesagt habe, ich möchte mich viel mehr mit fairer und nachhaltiger Mode befassen, weil ich glaube, dass das die Zukunft ist, aber es ist natürlich auch recht schwierig, gegen große Unternehmen da anzukommen oder überhaupt irgendwie eine Sichtbarkeit zu erreichen.
Mhm. Ja, jetzt hast du schon gesagt, so Sichtbarkeit erreichen, auch gegen so große Konzerne, sagen wir auch mal große Konzerne, die jetzt nicht traditionell Fair Fashion sind, sondern eher in der Fast Fashion Branche tätig sind. Aber man liest natürlich jetzt ganz viel von recycelt, nachhaltig, alles ist vegan und grün angepinselt, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich dann für dich als, sage ich jetzt mal, noch kleines Startup super schwer dagegen anzukommen, gegen unfassbar große Budgets von Riesenkonzerne.
Ja, also gefühlt ist es ja, also die großen Unternehmen sind ja meistens auch Fast Fashion auf jeden Fall. Und gefühlt ist es auch gerade so, dass jedes Modeunternehmen irgendwie was Grünes, Nachhaltiges macht, sei es jetzt irgendwie kleine Zwischenkollektionen oder die irgendwelche Rohstoffe, die sie halt entweder recycelt haben oder Biobaumwolle benutzen. Also einer der größten Abnehmer für Biobaumwolle ist zum Beispiel auch ein sehr bekanntes Fast-Fashion-Unternehmen. Und mit solchen gigantösen Werbeversprechen an die Konsumentinnen, wie wir sind die größten Abnehmer von Biobaumwolle, ist natürlich ganz schwer als kleines Label. Und es gibt ja sehr viele kleinere Labels im Fashion-Bereich. Ja. Einige große Bekannte halt, auch wie zum Beispiel irgendwie Angels oder John and June. Aber so als kleines Label, was halt viele Facetten da versucht mit reinzubringen, also was jetzt nicht nur über die Rohstoffe geht, sondern auch über faire Arbeitsbedingungen für die TextilarbeiterInnen und den ganzen Designprozess. Sorry, meine Stimme, ich war krank, deswegen kann die nochmal so ein bisschen weggehen. Genau, für die, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Die
Designprozess.
Genau, der Designprozess, dass der natürlich auch, auch nachhaltig ist. Das heißt, dass man nicht immer nur dem aktuellen Trendgeschehen nachgeht, sondern vor allem versucht halt zeitlose Designs auf den Markt zu bringen, Sachen, die gut kombinierbar sind mit anderen, langlebig sind, den Konsumentinnen auch Wissen mit an die Hand gibt, zum Beispiel über die richtige Textilpflege, über Siegel, über transparente Informationen über die Produktionsprozesse, wo Sachen hergestellt werden, Transportwege, Verpackungsmaterialien. Also es ist halt wirklich sehr, sehr umfangreich. Und wenn so große Unternehmen dann einfach sich irgendwie sowas rausgreifen, dass sie meinetwegen recycelt Rohstoffe benutzen und das groß hinhängen, dann glauben natürlich viele Konsumentinnen durch diese Werbekraft, die da einfach hintersteckt, dass das was ganz, ganz Tolles ist, aber dass halt wahnsinnig viele andere Sachen im Hintergrund dann nicht richtig laufen. Das kommt dann oftmals gar nicht so zur Geltung.
Ja, und auch der Prozentsatz, jetzt bleiben wir bei den recycelten Materialien, ist ja meistens prozentual am Stück, sage ich jetzt mal, gar nicht so viel. Das sind dann vielleicht mal 5%, aber sie schreiben trotzdem recycelte Kollektion zum Beispiel oder Kreislaufkollektion am besten noch. Ja. Das ist ja nochmal zusätzlich so. Also das ist ja meistens wirklich nur ein geringer Prozentsatz.
Genau, und vor allen Dingen jetzt auch, wenn da halt irgendwie Kreislaufkollektion geht, ist es ja oftmals, dass diese Teile, selbst wenn da irgendwie recyceltes Polyester drin ist, ist eventuell einmal so wenig recyceltes Polyester dann mit Mischwaren, dass es halt auch wieder zum neuen Recyclingprozess relativ schwierig ist, die Sachen auseinanderzubekommen. Das hat halt auch viel mit den Zusammensetzungen zu tun, aus was die Kleidungsstücke dann komplett bestehen. Da ist dann nicht nur der Hauptstoff, sondern da sind ja auch Garne und Zutaten, die da auch noch mit irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn das letztendlich so designt ist, dass die Sachen wieder für die Tonne sind oder für einen sehr kurzen Zeitraum zu tragen, dann ist das halt auch nicht wirklich nachhaltig. Also Nachhaltigkeit beinhaltet ja viel mehr als nur nachhaltigen Rohstoff zu nehmen, sondern halt wirklich den ganzen Prozess zu denken, wie können die Sachen immer wieder verwendet werden, sodass möglichst letztendlich nach einigen Jahren möglichst wenig davon in der Tonne landet. Und das ist halt das, was die großen Konzerne nicht wollen, sondern die wollen halt einen ständigen Konsum anregen.
Ja, wir brauchen unsere Klamotten ja nicht mehr auf.
oder unsere Kleidungsstücke. Also wir sehen sie dann einfach, wollen sie einfach nicht mehr sehen, wollen dann einen Wandel in unserem Kleiderschrank so rum. Oder einen Wechsel, also wir brauchen sie ja gar nicht mehr auf und die Sachen sind ja auch nicht darauf ausgelegt, lange zu halten, also die Nähte zum Beispiel oder so.
Genau, also es ist halt, erstmal sind es oftmals von der Produktion her, dass es halt die Verarbeitung oftmals nicht so wertig und so gut ist und dann, wie gesagt, es ist halt auch wirklich wahnsinnig viele Trendteile, man kennt es ja selber von sich, dass man irgendwie eine Zeit lang, meinetwegen jetzt den Animal Print total gern getragen hat und auf einmal geht das in der Mode viel, viel schlichter zu und dann können alle Sachen irgendwie weg und da muss man natürlich sehr aufpassen. Also es gibt ja auch schon wahnsinnig viele Trendteile auf dem Markt, die jetzt Secondhand sind, wo man sich bedienen kann, da muss man nicht unbedingt neu kaufen, aber die Inszenierung von den Fast-Fashion-Konzernen ist halt oftmals, dass natürlich ein Kauf angeregt wird. Kann man ja auch verstehen. Ne? Ja. So soll Werbung funktionieren, geht uns ja auch. Und selbst ich als, als Inhaberin eines fairen und nachhaltigen Labels möchte natürlich auch, dass die Leute meine Kleidung kaufen. Aber ich freue mich auch sehr, wenn sie einfach die Kleidungsstücke wirklich lange tragen und dann mit neuen Sachen gut kombinieren können und da nicht dieser Aspekt kommt, na, das mag ich jetzt irgendwie nicht mehr, weil ich es nicht mehr sehen kann oder weil die Nähte aufgehen oder weil halt sonst irgendwelche Mängel daran sind.
Ja, aber es ist natürlich für die großen Unternehmen total einfach, auch diesen Switch für die KonsumentInnen zu ermöglichen, dieses von Fast Fashion hin zu was Grünem, in Anführungszeichen, was Nachhaltigen, wenn sie einfach diese Kollektion, die auch meistens nicht mehr kostet als die normalen Sachen oder ein paar Euro mehr, aber jetzt nicht prozentual so viel mehr wie jetzt ein Fast Fashion T-Shirt oder eine Jacke oder so, und dann bekommen die KonsumentInnen gleich ein gutes Gefühl, so, weil sie haben ja recyceltes Polyester, Baumwolle etc. gekauft.
Ja, also gerade auch dieses Preismanagement, das finde ich halt auch wahnsinnig wichtig, dass du das so sagst, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ja, warum soll ich mir jetzt von einem kleinen Fair-Fashion-Label etwas kaufen, was irgendwie doppelt so teuer ist wie von einer Fast-Fashion-Brand, die aber eine nachhaltige Kollektion oder eine vermeintlich grüne Kollektion irgendwie kaufen, was ja viel günstiger ist. Ganz viel wird halt wirklich auch über die Stückzahlen gemacht und da muss man immer vorstellen, dass bei so großen Konzernen riesige Stückzahlen produziert werden. Also das, da kann ich gar nicht mithalten, möchte ich auch gar nicht. Ich habe wirklich immer sehr, sehr die Minimalstückzahlen versucht zu produzieren, damit halt auch wirklich dann alles verkauft wird. Und da wird natürlich mit diesen Riesenstückzahlen wird natürlich auch in Kauf genommen, dass letztendlich vieles nicht abverkauft wird.
Ja.
Dann entweder geschreddert wird oder halt irgendwie auf einem Secondhand-Markt in einem Land landet, die Klamotten auch nicht wollen, weil die einfach überflutet werden mit Kleidung. Und das finde ich halt auch schon ganz krass. Also ich kann mir zum Beispiel auch gar nicht leisten, so wahnsinnig viele Rabattaktionen zu machen, wenn ich manche Labels sehe, die irgendwie mit einkalkulieren, wirklich schon auch gar nicht zum Sale, sondern schon direkt am Anfang 40-50% Rabatt zu geben. Da würde ich gar nichts mehr dran, also ich selber gar nichts dran verdiene, mal abgesehen davon, dass man am Anfang natürlich sowieso nichts verdient, weil man sehr in die Vorfinanzierung gehen muss, aber so eine Kalkulation würde einfach nie bei mir aufgehen, weil ich möchte ja auch, dass die TextilarbeiterInnen davon bezahlt werden können und da sind ja letztendlich noch viel, viel mehr Kosten, die dann von so einem Kleidungsstück bezahlt werden müssen und das funktioniert einfach bei so niedrigen Preisen nicht.
Nee, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, der noch nicht so gesehen wird, tatsächlich, so wie viel tatsächlich dann im Ursprungsland auch der Ressourcen bleibt oder eben bei den TextilarbeiterInnen, die das dann nähen. Also, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, dass ein faires T-Shirt für 20 Euro vielleicht doch nicht so fair ist, tatsächlich.
Ja, und letztendlich halt wirklich, also, wenn man sich diese Mengen, die da produziert werden, wirklich vorstellt, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Nee. Man sich alleine irgendwie den schwedischen Rieseneimer vorstellt, ich meine, wie viele Filialen gibt es weltweit, wie viele Kleidungsstücke müssen da pro Design hergestellt werden. Ja. Einfach absolut unvorstellbar. Und diese Wegwerfstückzahlen, die halt sowieso von vornherein kalkuliert werden, dass die gar nicht gekauft werden, auch das ist ja schon nicht nachhaltig irgendwie. Also für mich persönlich war das so, dass ich gemerkt habe, so beim Prozess des Entstehens, man entwickelt ja Muster immer auch zwischendurch, man kriegt die ersten Samples, die dann vielleicht auch in einer anderen Farbe sind als nachher. Ich versuche halt auch diese Kleidungsstücke entweder an Freundinnen zu verschenken oder die halt aufzubewahren für irgendwelche Sample Sales oder die zu spenden, aber dass wirklich alle Sachen, dass damit irgendwas gemacht wird, weil ich es ganz traurig finde, die Rohstoffe wegzuschmeißen.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, wir haben auch so ein bisschen so diese, es ist so in Masse, diese Kleidung ist so in Masse verfügbar. Wir haben, verstehen das, glaube ich, manchmal gar nicht, dass das per Hand genäht wird alles. Also weil es einfach in so einer Masse da ist, weil man sich das nicht vorstellen kann, glaube ich. Also ich glaube, das ist manchmal, da kommt der menschliche Kopf da gar nicht mit, tatsächlich.
Nee, also, also wirklich nicht, weil ich merke, dass ich meine kleinen Stückzahlen habe, die wirklich minimal davon sind, was große Unternehmen machen. Und dann kommt so eine Warenlieferung an, dann ist das wahnsinnig viel Kleidung irgendwie, so, obwohl es eine so kleine Stückzahl ist. Aber selbst das finde ich manchmal schon echt, wo ich denke, so, das muss ich jetzt auch erstmal an quasi Menschen bringen, die dieses Kleidungsstück wirklich haben wollen. Und das wäre einfach, wäre schade, wenn die Sachen dann sich nicht verkaufen. Das sind halt einfach verschwendete Ressourcen. Und das ist, ja, das ist halt, gerade diese Ressourcenverschwendung ist, glaube ich, etwas, worüber wir uns aktuell schon langsam am Anfang Gedanken zu machen. Gerade sind ja auch viele auf Social Media sind diese Bilder von Müllkippen, wo Berge von Kleidung sind und darauf Menschen aus dem globalen Süden halt irgendwie da kleine Kinder und Menschen irgendwie drauf rumgelaufen sind. Und man sich denkt, ey, das muten wir diesen Menschen gerade zu für unseren Überkonsum einfach.
Ja, total. Ja, nur für die Hörerinnen und Hörer, in 2 Wochen kommt eine Podcast-Folge zum Thema Textilmüll. Von daher ist es sehr gut eingefädelt, dein Übergang online. Genau, wo wir genau über diese Problematik reden und auch, was wir als KonsumentInnen dafür tun können, dass unsere Kleidungsstücke länger halten etc., weil das ist eben super wichtig. Aber nochmal so ein bisschen darauf zurückzukommen, so um diese Werbeversprechen. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt an Schaufenstern etc. vorbeigehst von definitiv nicht fairen Unternehmen und die werben fair? Wie gehst du auch als Unternehmerin damit um? Baust du das ein in deine Unternehmenskommunikation oder
So direkt damit umgehen, ich kenne es ja seit vielen Jahren kennt man das jetzt ja, dass bestimmte Zwischenkollektionen als conscious oder einfach irgendwie halt einen grünen Anstrich bekommen, in dem die Labels grün gedruckt sind und da nicht mal was mit nachhaltig ist, sondern einfach eine Verbraucherprüfung genau so auch stattfindet oder minimal zu Sachen halt hervorgehoben werden, die halt nicht so wirklich sind.
Ja.
Ich habe mich irgendwann so ein bisschen davon abgeschottet. Also ich habe alle Newsletter von Fast-Fashion-Unternehmen schon vor Jahren versucht, also halt abgestellt. Mhm. Ich gucke da auch gar nicht mehr, weil ich auch gar nicht das Gefühl haben möchte, dass ich da modisch gesehen irgendwas verpasse, weil ich mich eigentlich so sehr wohlfühle. Mhm. Ich versuche halt als Unternehmerin darauf zu reagieren, indem ich sehr transparent über die Kanäle, die mir zur Verfügung stehen, versuche das zu zeigen, was ich bei dem Label jetzt anders mache und dass es halt umfassender ist und nicht nur ein kleiner Teilaspekt, sondern dass wirklich aus dem Innersten herauskommt, diese Nachhaltigkeitsbestrebung und dass die mein Ideal sind, wie ein Modeunternehmen halt irgendwie funktionieren sollte. Das heißt nicht, dass ich das Ideal erreicht habe. Ich glaube, es gibt immer Verbesserungen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Es ist wesentlich teurer natürlich auch, fair und nachhaltig zu produzieren. Es ist wesentlich teurer, nachhaltige Rohstoffe zu nehmen. Da möchte ich eigentlich wirklich mit den Leuten auch drüber sprechen, dass sie einfach wissen, dass diese Wege für kleine UnternehmerInnen auch schwierig sind, wenn man sich dafür entscheidet, dass man den besseren, vermeintlich besseren Weg geht. Ich glaube, so ein bisschen so versuche ich damit umzugehen, indem ich das einfach kommuniziere und meinen Kundinnen an die Hand gebe und das andere, was große Unternehmen machen, meistens ausblende, sei denn, es kommt da jetzt irgendwie ein großer Skandal, das kriegt man natürlich auch über die sozialen Medien mit, dass auch während der Lockdowns viele TextilarbeiterInnen nicht bezahlt wurden, als Produktionsstätten nicht produzieren konnten. Dass da einfach Löhne nicht gezahlt wurden, die garantiert wurden. Und sowas kriege ich natürlich mit und da versuche ich mich auch dafür einzusetzen, mit der kleinen Stimme, die ich habe, für das Lieferkettengesetz. All solche Sachen sind wichtig, also schon noch hinzuschauen, aber ich versuche es nicht mehr so dicht an mich persönlich ranzulassen. Ich weiß aber sehr wohl, dass es bei vielen Menschen funktioniert. So, dass, darüber bin ich mir schon bewusst, dass da noch ganz viel anhand von, ja, von Informationen und Aufklärungsarbeit zu leisten ist weiterhin.
Ja. Ja, wenn die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr lesen wollen zu dem ganzen Thema Pay Up, das war diese Kampagne auf Instagram oder auf Social Media. Es gibt einen wundervollen Account, der heißt Remember Who Made Them. Da gibt es ganz viele Informationen dazu, zu dem ganzen Thema. Warum die nicht gezahlt haben oder doch gezahlt oder nicht wollten oder was die Gründe dahinter waren und wie wichtig das ist. Ja, verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Jetzt hast du ja auch einen kleinen negativen Zusammenstoß mit einem etwas, ich weiß nicht, Zusammenstoß, es flatterte eine E-Mail bei dir rein, sagen wir jetzt mal so.
Es war tatsächlich ein Brief zuerst.
Ein Brief, oh wow.
Man kriegt ja selten Post, es war sogar ein großer Umschlag.
Oh,
und also witzigerweise, mal um die Geschichte so ein bisschen zu erzählen, ich hatte, nachdem ich das Label im Mai gegründet hatte, hatte ich ich glaube, zum Ende des Sommers hin hatte ich ein Sweatshirt bedrucken lassen mit einem Claim drauf, den ich schon jahrelang so bei Fair Fashion, also als Hashtag benutze oder den ich auch sehr geläufig finde, den auch viele Fair Fashion Influencerinnen, also für mich war das einfach ganz klar, das ist ein Claim, den wir alle benutzen, der irgendwie auch nicht geschützt ist. Vielleicht war ich da auch ein Stück weit naiv, also da hätte ich mich wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen besser informieren müssen, aber für mich war das sehr mit sehr viel Selbstverständlichkeit verbunden. Mhm. Das gehört zu uns für Fashion-Leuten, dass wir diesen Claim benutzen. Und den hatte ich halt auf einen Sweatshirt gedruckt, Gott sei Dank auch in einer sehr kleinen Stückzahl, sonst wäre ich da, hätte ich da wahrscheinlich auch große Verluste eingefahren. Und dann kam, damals hatte ich noch glücklicherweise eine Praktikantin für ein paar Wochen. Das war sehr schön, so meine erste Hilfe, die ich überhaupt jemals bei dem Label hatte. Und die hatte mich dann ein paar Wochen später darauf hingewiesen, meint so, ich habe diesen Claim bei einem Fast-Fashion-Riesen entdeckt, nicht, dass es da irgendwie Ärger gibt. Und ich habe mir das dann angeguckt und meinte so, naja, gut, die benutzen das anscheinend irgendwie auch. Finde ich jetzt irgendwie nicht richtig von denen. Also ich habe mich da eigentlich mehr im Recht gefühlt, ja. Aber es ist ein bisschen im Hinterkopf geblieben, aber ich hatte das noch nicht so für mich irgendwie verknüpft, dass es da für mich irgendwie Ärger geben könnte. Und dann ein paar Monate später, kurz vor Weihnachten, flatterte dann der große Umschlag rein mit einer Abmahnung, das besagte Sweatshirt mit dem Claim komplett zu entfernen, den Hashtag überall zu entfernen, wo ich den benutzt habe, damit es ja... Also die Argumentation war, dass dieser Fast-Fashion-Riese das eigentlich nicht mit meinem Label, dass es negative Auswirkungen haben könnte, mit meinem Label in Verbindung gebracht zu werden. Und ich dachte dann so, na, eigentlich könntet ihr, das würde euch sogar eigentlich noch marketingtechnisch Authentizität geben, wenn ihr dann in Verbindung gebracht werden würdet oder Leute denken, die kommen von meinem Label dann zu eurem Claim, könnte das ja eher noch... vielleicht sogar positive Auswirkungen haben. Auf jeden Fall war ich erst so ein bisschen sauer, richtig, und dachte so, ja, was soll denn das? Ihr eignet euch jetzt so einen Claim an, der euch irgendwie gar nicht zusteht, und wollt ihr da auch erstmal irgendwie denen so eine gesalzene Mail schreiben, wo ich denen einfach sage, so, ich verstehe das, ihr seht das hier irgendwie überhaupt nicht ein, dass ihr euch diesen Satz jetzt da irgendwie gesichert habt und kleine faire Labels abmahnt, hatte mir auch schon überlegt, ob wie ich dann da irgendwie auch so auf Social Media gegen vorgehen könnte. Das war so die erste emotionale Reaktion darauf, die war so ein bisschen so kampfbereit, möchte ich mal sagen. Und dann aber kam ziemlich schnell auch Angst hinterher. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen umgehört, also bei befreundeten Labels, die auch im nachhaltigen Bereich sind, die Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie selber oder andere abgemahnt wurden wegen jetzt anderer Lächerlichkeiten, die jetzt nichts mit so einem vermeintlichen Greenwashing-Claim zu tun haben, sondern halt wegen irgendwelcher Namensgeschichten von einzelnen Styles oder sowas halt irgendwie. Hatte mich beim befreundeten Anwalt informiert und der Tenor war so, ey, du hast da einfach keine Chance. Egal, was du tust, sei froh, dass die noch keinen Anwalt eingeschaltet haben, sondern... dich direkt angeschrieben haben, sonst hättest du direkt schon mal Anwaltskosten irgendwie auf der Uhr. Versucht da irgendwie mit denen ins Gespräch zu gehen, denen das zu erklären, dass du das denen nicht wegnehmen wolltest, sondern dass es dass es für dich, also aus welchem Impuls heraus und dass du dieses Sweatshirt dann, also wie es tut, wahrscheinlich ist das der kleinere Tod, den du stirbst, du wirst gegen die nicht ankommen. Und das war dann auch ganz krass, so ein Gefühl von Machtlosigkeit eigentlich auch, so dass wir irgendwie, ja, dass wir uns nicht so äußern können oder Sätze, die wir, wo wir glauben, dass die selbstverständlich für uns ist in dem fairen und nachhaltigen Bereich, sondern dass andere die benutzen, die da vielleicht gar nicht so fair und nachhaltig sind, die natürlich irgendwie schon, jedes große Unternehmen hat auch eine Nachhaltigkeitsabteilung mittlerweile und sagt, sie stecken da Bemühungen rein, das wissen wir auch alle und da passiert natürlich auch was und ohne die großen Konzerne geht es wahrscheinlich auch nicht, aber es ist doch alles noch recht wenig. In großen Konzernen malen die Mühlen langsam und da passiert einfach also wirklich wesentlich weniger als jetzt bei kleinen Unternehmen, die von sich heraus anversuchen, da ethisch und nachhaltig zu handeln.
Ja.
Ja, und diesen Kampf halt eben so ein bisschen so David gegen Goliath, da bin ich ziemlich schnell also es gab eigentlich keinen Kampf, ich habe das direkte Gespräch gesucht und hatte da Gott sei Dank eine sehr nette Ansprechpartnerin, die mir dann auch versichert haben, dass es nicht zu einer Klage hinausläuft. Das hätte nämlich richtig teuer für mich werden können. Also so teuer, dass ich daran sogar hätte direkt am Anfang pleite gehen können. Und das Risiko war mir dann doch zu hoch. Also das war so die Erfahrung, dass wir doch einfach sehr, sehr klein da in dem Bereich sind. Wahrscheinlich nur eine Chance haben, wenn wir uns als Labels irgendwie, als kleine nachhaltige Labels mit Leuten, die sich ebenfalls für Fair Fashion einsetzen, wenn man sich da zusammentun würde oder aber so war das.
Ja, durch dieses ganze Erlebnis ist diese Podcast-Folgen-Idee entstanden, weil ich es eben super wichtig fand, auch mal darüber zu reden, was das dann in der Praxis tatsächlich auslösen kann bei einem Fair Fashion-Unternehmen, diese Werbeversprechen von Fast Fashion-Unternehmen, weil man das natürlich normalerweise jetzt nicht so mitbekommt, was da hinter der Kulisse eigentlich abgeht. Tatsächlich.
Ja, ist ja auch schwierig irgendwie, deswegen nennen wir ja jetzt auch nicht genau, worum es geht. Aber ich fand es halt auch für mich eine Chance, darüber zu sprechen, weil uns, also gerade auch fern, also da möchte ich auch andere GründerInnen vorwarnen, dass man sich da halt wirklich irgendwie so ein bisschen am Anfang gerade auch absichert und guckt, mit wem man sich dann da halt irgendwie auch anlegen könnte. Aber dass wir uns auch nicht ganz so, also für mich war auch so der Schritt, dass ich ja dann auch erstmal wirklich totale Panik bekommen habe und dann aber gesagt, ja, ich möchte jetzt irgendwie doch wieder dahin kommen, dass ich selbst ins Handeln komme und nicht nur irgendwie passiv bin und abwarte, was jetzt von denen komme und wirklich den Hörer in die Hand genommen habe und die Ratschläge, die auch kamen, so ja, am anderen Ende, auch wenn es große Konzerne sind, sitzen halt doch auch nur Menschen und wenn man denen das irgendwie erklärt, vielleicht hast du da einfach irgendwie Glück und das hatte ich Gott sei Dank. Also das war halt für mich einfach auch nochmal wichtig, dass ich nicht nur diejenige bin, die da abgemahnt wurde und die nachgeben musste, sondern da halt auch irgendwie mich so ein bisschen für mich einsetzen konnte und auf der anderen Seite auch doch auch Verständnis zumindest für meine Position hatte.
Ja, voll. Was würdest du dir so, gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, sei es jetzt von der Regierung oder von der Gesetzgebung, um so, ich weiß nicht, Werbeversprechen, sage ich jetzt mal, dass das nicht mehr so gemacht werden kann, einfach so das sagen, was man möchte im Marketing oder wie so ein Lieferkettengesetz für Werbeversprechen, weiß ich nicht.
Ja, also im Endeffekt schon. Also ich meine, bei Lebensmitteln ist es zum Beispiel geprüft, dass man da nicht irgendwie, also da gibt es ja auch Werbeversprechen, auch Verschleierungen, das wissen wir alle, aber zumindest dürfen sie keine falschen Inhaltsangaben machen oder vegan draufschreiben, was nicht vegan ist. Ich hätte mir gerade bei so eindeutigen Claims da auch schon irgendwie gewünscht, dass da eine Form von Prüfungsamt, also weil letztendlich könnten ja jetzt alle großen Fast-Fashion-Riesen sich alle nachhaltigen Claims gucken, was benutzt die nachhaltige Szene da und sich diese Claims sichern, kleine Unternehmen auch abmahnen, was ja auch viel Geld, also es gibt halt wirklich auch Anwälte, die den ganzen Tag auch unterwegs sind nach solchen Geschichten und große Unternehmen, also das wurde mir halt gesagt, machen das dann auch teilweise, dass die Anwälte proaktiv arbeiten, das heißt, sie suchen danach und werden dann halt, wenn sie fündig werden, bezahlt, weswegen die natürlich ganz genau irgendwie gucken, wo da irgendwelche Urheberrechte oder was auch immer irgendwie missbraucht wird. Und da werden wirklich auch kleine Einzelpersonen, die auf Etsy irgendwas verkaufen und dann irgendwie was Doofes schreiben irgendwie so, aber halt unbedacht irgendwie, die dann auf einmal krasse Drohungen bekommen. Und da wünsche ich mir schon irgendwie eine Verhältnismäßigkeit und ich wünsche mir auch, dass da eigentlich so ein Komitee sitzt irgendwie, wie genau, das kann ich mir jetzt auch nicht irgendwie ausmalen, aber letztendlich irgendwie so ein, dass da nochmal so ein Prüfungsverfahren ist, wie sich Unternehmen im Modebereich benennen und auch wie sie bestimmte Kollektionen benennen und dass da halt einfach doch nochmal eine genauere Prüfung ist, wer sich eigentlich nachhaltig schimpfen darf oder Circular Fashion oder was auch immer, weil das ist halt einfach krass verbrauchertäuschend, so was da gerade in der Modebranche abgeht.
Ja, das wünsche ich mir auch. Ich finde, es war auch ein ganz gutes Schlusswort, so ein bisschen so der Aufruf. Mach so ein bisschen so Rahmenbedingungen sozusagen. Ich bedanke mich für das Gespräch, fand es mega interessant. Auch danke, dass du dich geöffnet hast und das erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, es ist immer noch nicht leicht. Ich werde natürlich deinen eigenen Account, den Account von deinem Unternehmen und die Webseite etc. verlinken, falls die Hörerinnen und Hörer sich irgendwelche schönen Sachen kaufen wollen beziehungsweise Basics suchen, die sie ganz lange tragen. Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Den wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was erzählen durfte.
Ja, gerne, gerne.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.